Und das ist eine große Lebensfrage für das Pflegekind. Warum bin ich Pflegekind? Wenn ich das verstehen kann, habe ich auch eine Deutungshoheit über meine Geschichte. Dann kann man zum Beispiel für kleine Kinder so eine einfache Formulierung nehmen wie: Deine Mama, deine Eltern hatten viele Erwachsenenprobleme. Um die müssen sie sich erst kümmern und haben deswegen keine Kraft, sich um dich zu kümmern, so wie das ein kleines Baby braucht. Nicht das Kind speziell, ein kleines Baby. Es wäre mit jedem anderen Baby auch so. Und wir können das Kind darin unterstützen, indem wir es darin begleiten. Und manchmal auch mit dem Kind ein bisschen mitweinen und sagen, ich hätte es mir für dich auch anders gewünscht. Ja. Und die andere Seite ist, es ist was Gutes daraus entstanden, weil du bist ein toller Mensch. Das gehört ja auch immer dazu. Und du bist ein starker Mensch und man kann auch an so schwierigen Sachen wachsen. Also auch auf diese Seite nochmal zu gucken.
Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit einem besonders sensiblen Thema. Wie können wir mit Pflegekindern über schwierige Themen aus ihrer Biografie sprechen? Dabei geht es um Fragen wie: Warum kann ich nicht bei meinen Eltern leben? Oder: Warum kenne ich meinen Vater nicht? Ich freue mich sehr, dass wir für diese Folge Birgit Latscher gewinnen konnten. Birgit Latscher ist Diplompädagogin, systemische Beraterin und Supervisorin und gibt seit über 20 Jahren Fort- und Weiterbildung für pädagogische Fachkräfte sowie Pflege- und Adoptiveltern. Gemeinsam mit Irmela Wiemann hat sie das sehr empfehlenswerte Buch »Schwierige Lebensthemen für Kinder in leicht verständliche Worte fassen« Schreibwerkstatt Biografiearbeit geschrieben. Im Interview konnten wir viele Aspekte ausführlich besprechen und ich war besonders begeistert von den praktischen Beispielen, die sie mitgebracht hat. Wie schafft man es, selbst die schwerwiegendsten Themen kindgerecht und sprachfähig zu machen? Darüber erfahrt ihr in dieser Folge mehr. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem Interview. Frau Latscher, erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei uns im Podcast zu sein. Herzlich willkommen. Sie haben viel Erfahrung in der Arbeit mit Pflegefamilien. Wie sind Sie überhaupt zu diesem Thema gekommen und was hat Sie dazu bewogen, sich intensiv mit der Kommunikation über diese schwierigen Themen zu beschäftigen?
Ja, hallo erstmal und auch vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Das freut mich sehr, weil es mein wirklich Leib- und Magenthema innerhalb der Biografiearbeit ist und das ist eigentlich schon ein bisschen die Antwort auf Ihre Frage. Also was hat mich bewogen, mich damit zu beschäftigen? Da muss man vielleicht bei der Biografiearbeit als Überthema anfangen. Ich habe lange in der Heimerziehung gearbeitet und da mit Kindern zu tun gehabt, die schwierige Lebensgeschichten mitbringen, Lebensgeschichten auch mit Lücken, auch immer wieder Pflegekinder, die dann nach gescheiterten Pflegeverhältnissen in die Heimerziehung kamen. Da gab es oft Unausgesprochenes, Ungeklärtes, schwarze Löcher sozusagen. Das hat mich beschäftigt. Ich bin dann auf die Biografiearbeit gestoßen, das ist jetzt auch schon 30 Jahre her, die damals in England oder im englischsprachigen Raum, auch in den Niederlanden, in der Jugendhilfe oder in der sozialen Arbeit praktiziert wurde, als Life Story Work, und fand es so spannend und auch so sinnvoll, dass ich das mit nach Deutschland gebracht habe und umgesetzt habe. So hat es angefangen und die schwierigen Themen ist so eigentlich der Kern des Ganzen. Also das eine ist ja Biografie, aber es ist ein ganz weites Feld, wo es darum geht, wer gehört zu meiner Familie und was war in meiner Geschichte und auch was kann ich gut und was mache ich gerne. Und in den letzten Jahren hat sich so in meiner Praxis immer wieder gezeigt, die einfachen Dinge, die gehen meistens gut. Da machen viele Pflegeeltern auch Biografiearbeit. Also ich habe dann irgendwann in der Heimerziehung aufgehört, habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht mit einer eigenen Praxis, bin auch Supervisorin und berate Pflegeeltern, Adoptiveltern und andere und auch Fachkräfte. Und dann hat sich gezeigt, die schwierigen Themen, wenn in der Vergangenheit des Kindes Dinge vorgefallen sind, über die man sich so schwer tut zu sprechen, das ist so die Herausforderung. Und das fand ich auch sehr herausfordernd und das hat mich beschäftigt und damit beschäftige ich mich immer noch und habe die Feststellung gemacht, es gibt nichts, was man nicht formulieren kann. Und es gibt nichts, was man nicht irgendwie gut in Worte fassen kann. Es dauert manchmal ein bisschen länger. Genau.
Ja, spannend. Kommen wir bestimmt später noch drauf. Erstmal so als Einstieg, warum ist es denn eigentlich für Sie so wichtig, dass Pflegekinder ihre eigene Geschichte kennen und auch verstehen?
Ich finde es ja für jeden Menschen wichtig, dass er weiß, wo komme ich denn her? so Grundsatzfragen wie, wer sind meine Eltern, wie heißen die und wann haben die Geburtstag? Kann man sich schon mal fragen, ob das Pflegekind das weiß. Also wer sind meine leiblichen Eltern, wie heißen die, wann haben die Geburtstag? Wie viele Geschwister habe ich, wo leben die und wann haben die Geburtstag? Das ist, glaube ich, eine Grundsatzinformation, die jeder, der in der Familie aufwächst, in der leiblichen Familie aufwächst, beantworten kann. Das können manche Pflegekinder nicht. Und das heißt, warum ist es so wichtig, die Geschichte zu verstehen oder zu kennen? Ich bin als Kind, als Jugendlicher immer wieder in der Situation, mich zu erklären oder was von mir zu erzählen. Und wenn ich das tun soll, zum Beispiel, wenn mich in der Schulklasse jemand fragt, warum hast du einen anderen Nachnamen oder warum sagst du Petra zu deiner Mama oder Mama Petra oder wie auch immer. Wenn ich das also erklären soll, dass ich Pflegekind bin, dann muss ich das erstmal selber verstehen. Und wenn ich es nicht verstehe, wird es schwierig zu erklären. Also deswegen ist es wichtig, dass Pflegekinder ihre Geschichte kennen. Sie müssen erstens wissen, ich habe eine erste Familie, in der ich nicht leben kann. Und sie sollten auch wissen, warum. Weil ich kann nur Dinge anderen erklären, wenn ich sie selber verstehe und wenn sie für mich Sinn machen. Hm. Davon abgesehen, also es geht ja nicht nur darum, das anderen zu erklären, es geht eben auch ums eigene Verständnis. Ne? Warum ist das so? Die Frage, die man sich dann stellt, warum ist es bei mir so, dass ich Pflegekind bin? Warum kann ich nicht bei der Mama oder bei Mama und Papa leben? Und diese Frage wird manchmal noch ein bisschen verschärft, wenn ein Pflegekind Geschwisterkinder hat, die in der leiblichen Familie leben. Dann fragt sich es vielleicht, ist an mir was verkehrt? Bin ich schuld daran? War ich vielleicht nicht brav genug, nicht klug genug? Kinder neigen dazu, die Schuld bei sich zu suchen. Und auch deswegen ist es so wichtig, dass sie verstehen, wer die Verantwortung hat für diese Entscheidung.
Was würden Sie, das ist natürlich immer ganz individuell, aber so, wenn ein Kind wirklich die Schuld bei sich sucht, warum bin ich nicht gewollt, warum bin ich nicht geliebt, wie kann man das, also was kann man als Pflegeeltern an der Stelle dann sagen zu den Kindern, wie kann man denen Mut machen oder genau diese Verantwortung, die sie sich ja selber überstülpen, auch wieder nehmen?
Also ich würde schon mal da anfangen, warum bin ich nicht gewollt, setzt voraus, es wäre so, dass es nicht gewollt ist. Ich würde erst mal sagen, dass du auf der Welt bist, zeigt, dass du gewollt bist. Ja. Deine Mama hat dich bekommen, vielleicht aller Widrigkeiten zum Trotz. Ne? Und vielleicht geht die Geschichte dann so, dass man sagt, deine Mama hat dich gewollt oder deine Eltern haben dich gewollt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben sie dann aber gemerkt, wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht, den Alltag mit einem kleinen Baby. Wir kriegen das nicht gut hin. Und so ist es zu der Entscheidung gekommen. Weil das ist ja schon eine Hypothese. Ne? Ich bin nicht gewollt. Das muss nicht so sein. Viele Kinder sind gewollt und dann hinterher wird es schwierig. Weil es ist schon, in der Regel ist es eine Entscheidung zu sagen, ich trage dieses Kind aus, ich bekomme das Kind. Ich höre die Kritiker, die sagen, manche Mütter merken erst ganz spät in der Schwangerschaft, dass sie schwanger sind. Und dann würde ich jetzt sagen, ist trotzdem für mich etwas Gewolltes, ein Kind auszutragen, ja.
Ja, definitiv. In Ihrem Buch Schwierige Lebensthemen für Kinder in leicht verständliche Worte fassen, haben Sie gesagt, dass das Kind halt so auch ein bisschen die Kontrolle über diese Erfahrung gewinnen kann. Ist das damit auch gemeint? Also dieses zu wissen, wer ich bin, woher ich komme, wie meine Eltern heißen, wann die Geburtstag haben, dass es halt diese Kontrolle ist über diese Erfahrung, die Sie gemacht haben?
Das, ja, etwas, also zu wissen, was gehört zu mir, was gehört zu meiner Lebensgeschichte, heißt auch, das kontrollieren zu können und damit auch selber zu bestimmen, wie ich damit umgehe. Pflegekinder erleben ja, dass wichtige Entscheidungen in ihrem Leben sie nicht selbst getroffen haben. Also die Entscheidung, dass sie in der Pflegefamilie fremdplatziert, in Anführungszeichen fremdplatziert werden, haben sie in der Regel nicht selber getroffen. Ne? Und Kontrolle zurückzugewinnen über das Leben heißt eben auch, informiert zu sein über das, was war, um es verstehen zu können. Und das ist eine große Lebensfrage für das Pflegekind. Warum bin ich Pflegekind? Warum wurde ich entweder fortgegeben, wenn es die Eltern selber entschieden haben, oder auch fremdplatziert, weggenommen, wenn ein Familiengericht involviert war? wenn ich das verstehen kann, habe ich auch eine Deutungshoheit über meine Geschichte. Aber das kann ich nur, wenn ich es weiß. Und vor allen Dingen, Kontrolle heißt auch, andere sollten nicht mehr über meine Geschichte wissen, als ich das weiß. Und das ist eine Erfahrung, die Kinder in Jugendhilfe generell, auch in der Heimerziehung, durchaus machen. Da gibt es eine dicke Akte. Und da stehen oft sehr intime Details drin über das Leben des Kindes. Das heißt, viele Erwachsene wissen oft etwas über das Kind und das Kind weiß es vielleicht selber gar nicht. Das heißt, die anderen haben Macht oder Kontrolle darüber, weil die das wissen und das Kind selber weiß es nicht. Das ist ein Ungleichgewicht. Und es wird von Kindern auch oder zunehmend eher von Jugendlichen auch als Nachteil erlebt, die dann sagen, da wissen so viele Leute was über mich und ich darf gar nicht entscheiden, ob ich das erzähle oder erzählen will. Und wenn dann noch Geheimnisse da sind, die andere wissen und das betroffene Kind, der Jugendliche selber nicht, dann ist oft das ein Gefühl von großer Kränkung. Da weiß jemand was über mich und ich selber krieg's nicht gesagt.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mich gerade erinnert an ein Interview, was ich vor einigen Monaten auch mit einem jetzt erwachsenen Pflegekind gehalten habe. Und die hat sich die ganzen Akten zur Einsicht geben lassen. Und sie sagt, dass es so für sie so ein ganz komisches Gefühl war, quasi ihre Jugend, ihre Kindheit in Form eines Dokumentes zu sehen, was dann andere für sie entschieden haben und wie sie sich wohl in einigen Stellen gefühlt hat und so. Das sind ja Sachen, die Kinder, die und Menschen, die halt nicht in Pflegefamilien, also die halt nicht diesen Apparat Jugendhilfe kennen, das fände ich auch total merkwürdig, wenn ich irgendeine Akte lese und da irgendwie von meiner Pubertät gesprochen wird. Also das finde ich wirklich einen spannenden Punkt.
Zum einen ist es so, also es gab mal das Leuchtturmprojekt Pflegekinderdienst vom Landschaftsverband Rheinland und da haben ja verschiedene Jugendämter mitgewirkt. Und da wird Biografiearbeit auch nochmal sehr empfohlen oder klar gesagt, das ist unbedingt notwendig. Und ein Resultat ist auch, dass da Erwachsene oder erwachsene Pflegekinder gesagt haben, das Gefühl, dass du nicht bestimmen kannst darüber, wer das von dir weiß und der wievielte Sozialarbeiter, das muss man auch nochmal sehen, im Verlaufe eines Pflegekinderlebens ist es vielleicht 3, wenn man Glück hat, vielleicht sind es auch 5, vielleicht sind es auch 7 Menschen im Jugendamt. Da habe ich noch keine Vormünder und sonst wen dabei. Also das Gefühl zu haben, dass man gar nicht weiß, wer liest das alles und dann auch das Gefühl zu haben, beim 5. habe ich eigentlich keine Lust mehr, das nochmal zu erzählen, ja, und was liest er jetzt in meiner Akte, um das nicht bestimmen zu können, ist kein gutes Gefühl. Und bei aller Partizipation, auch in Bezug auf Hilfeplanung, müssen wir uns in der Jugendhilfe, finde ich, die Frage stellen, reden wir mit den Kindern oder reden wir über die Kinder und wie geben wir denen auch ihre Deutungshoheit über ihre Geschichte zurück? Es ist kein schönes Gefühl, wenn da irgendeiner irgendwas über mich schreibt und der hat mich vielleicht erst 2-mal gesehen. Oder gar nicht.
Das war bei unserem Jubiläum. Wir hatten vor ein paar Monaten, haben wir unser 30-jähriges Jubiläum gefeiert, auch eine Talkrunde auch mit erwachsenen Pflegekindern, die dann auch, ich glaube, da wurde irgendwie die Amtsvormundschaft gewechselt und dann kam für sie eine fremde Person dazu und die sagte dann so, okay, du bist also der Neue, okay, lass mal reden. So, und dieses Gefühl mit einer wildfremden Person, die wirklich privatesten Dinge irgendwie teilen zu müssen, das war ein sehr, sehr beeindruckendes Statement von dieser jungen Frau. Gut, wann ist denn so ein guter Zeitpunkt, um eigentlich mit Biografiearbeit zu beginnen?
Ich glaube, das ist eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme von Fachkräften und auch von Pflegeeltern. Wann ist ein guter Zeitpunkt? Und dann sage ich immer, es gibt nicht den guten Zeitpunkt. Und es wäre nicht so gut darauf zu warten, dass der gute Zeitpunkt kommt. Den gibt es nämlich nicht. Und im Familienleben ist sowieso immer irgendwas anderes wichtig und gerade dringend, ja. Also insofern ist jetzt ein guter Zeitpunkt und wenn man ein neues Pflegekind aufnimmt, von Anfang an ein guter Zeitpunkt. Also Biografiearbeit ist ja ein ganz großer Begriff. Und ich breche das gerne ein bisschen runter und sage, Arbeit an der Lebensgeschichte oder das Beschäftigen sich mit der Lebensgeschichte des Kindes, das macht auch nicht so viel Angst wie Biografiearbeit und steckt auch nicht der Begriff Arbeit drin. Manchmal ein bisschen kontraproduktiv. Und das am besten beginnt man das von Anfang an, indem man zum Beispiel, wenn man ein Pflegekind aufnimmt, mit dem Kind ein Erinnerungsbuch anfängt. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, du, ich habe mir gedacht, dass die Sachen nicht verloren gehen, die du schon erlebt hast, oder dass wir immer wissen auch, was noch wichtig ist, was zu dir dazugehört aus deinem Leben vorher. Könnten wir mal ein paar Sachen hier in das Buch reinschreiben. Hier gibt es ein Erinnerungsbuch oder ein Lebensbuch, ja. Und da können wir reinschreiben, wer zu deiner Familie dazugehört und wie Oma und Opa heißen, wann die Geburtstag haben, sowas, ja. Und wo die Geschwister wohnen, oder wir machen mal einen Steckbrief, oder wenn die Mama oder der Papa beim Besuchskontakt Bilder mitbringen, dann kleben wir die ein. Und wir fragen nochmal nach, wie das eigentlich kam, wie du zu deinem Vornamen gekommen bist und wer sich das ausgedacht hat oder wer das entschieden hat und so weiter und so fort. Und so wächst es mit, dem Kind mit. Und ähnlich eigentlich wie ein Portfolio im Kindergarten, was ja auch begleitend, also ein Entwicklungsordner, ne? Jedes Kind heutzutage im Kindergarten hat einen Entwicklungsordner. Das ist, finde ich, eine große Errungenschaft. Ja, also das habe ich nicht gehabt als Kind, ja, die Älteren unter uns haben das nicht gehabt. Und wenn ich das heute sehe bei meinen Kindern, dann ist es ein riesengroßer Schatz, dass man sowas durchblättern kann. Und da gibt es die Fotos und Kinder lieben das auch, da durchzugucken. Guck mal, so habe ich ausgesehen. Und dann gibt es Bildungs- und Lerngeschichten. Und beim Pflegekind gibt es natürlich auch Fotoalben und alles Mögliche über die Zeit in der Pflegefamilie. Aber wo kommt das rein, was eben vorher war? Und das kann in ein Erinnerungsbuch rein und das kann man sich dann angucken. Und vor allen Dingen kann das Kind gut entscheiden, habe ich jetzt Lust zu oder nicht. Ja? Und da wird es Phasen geben, also richtiger Zeitpunkt. Es gibt Phasen im Leben, da haben die keine Lust und wollen sich auch nicht hinsetzen oder wollen auch nicht schreiben oder ja, irgend sowas machen. Da ist anderes wichtig. Oder vielleicht wollen sie es auch in einer bestimmten Phase jetzt nicht mit der Pflegemutter machen oder mit dem Pflegevater, weil anderes wichtig ist. Und dann gibt es wieder Phasen, da ist es wichtig. Und ich habe so einen Ordner und den habe ich da und dann kann man einfach gucken, was tun wir da jetzt rein. Und man kann zum Beispiel den Geburtstag nutzen, um mal zu gucken, braucht man ein Update oder den Ankunftstag, wenn der gefeiert wird. Oder Hilfeplan, wenn Hilfeplanung ist, dann kann man den Hilfeplan in kindgerechten Worten übersetzt da einheften und das ist einfach da und läuft so mit. Und das ist so meine Mission so ein bisschen oder meine Vision, jedem Kind ein Lebensbuch, also jedem fremdplatzierten Kind ein Lebensbuch. Die haben alle nackt im Jugendamt. Aber die sollten ja was für sich haben. Und das wäre ein Lebensbuch oder ein Erinnerungsbuch.
Ja, ganz wichtig. Wir haben halt auch ein vom Netzwerk Pflegefamilien ein Lebensbuch, was wir jetzt gerade überarbeiten und da auch nochmal schauen, was fehlt denn eigentlich, welche Punkte sind in den letzten Jahren noch größer geworden, was müssen wir generell überarbeiten. Und geben das dann auch den Pflegefamilien dann direkt eigentlich zum Einzug mit. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Ansatz. Ich bin gerade so bei dem Thema, was sind denn so gute Rahmenbedingungen? Eins ist, das Kind muss erstmal ein generelles oder sollte ein generelles Interesse zeigen. Also so ein Zeitpunkt wie Hilfeplangespräch, wo diese Themen eh offen quasi auf dem Tisch liegen könnten, ja, eine gute Rahmenbedingung sein. Was sind so noch? Also was kann so ein Gespräch oder eine Arbeit mit einem Lebensbuch fördern? Welche Atmosphäre?
Also Freiwilligkeit, ne? Das Kind muss Lust haben. Ich kann das nicht dazu zwingen. Eine gute Atmosphäre, eine vertrauensvolle auf die Frage, wer macht das mit dem Kind? Also jetzt sagen wir mal, die Pflegeeltern, das ist ein Paar. Da kann man überlegen, die eine oder die andere Person oder auch beide immer mal wieder. Wie kann man da auch leibliche Eltern mit einbeziehen und eine gute Atmosphäre zum Arbeiten, dass man schon auch Lust hat. Also die Pflegeeltern sollten auch Lust haben und nicht das Gefühl haben, ich muss das jetzt halt machen, ja, so wie ich vielleicht bei den Erziehungsstellen eine Vorab-Info schreiben muss oder sowas, ja. Ich muss auch Lust haben und Spaß haben, weil sonst hat das Kind wahrscheinlich auch weniger Lust. Also wenn ich das Gefühl habe als Pflegeeltern, das muss ich jetzt machen, weil das Jugendamt hätte das gerne, dann wird es wahrscheinlich eher nicht so erfolgversprechend. Ja. Freiwilligkeit, Respekt, aber das würden wir, also ein Respekt vor der Geschichte und ein Respekt vor den leiblichen Eltern oder eine respektvolle Haltung gegenüber den leiblichen Eltern ist eine Grundvoraussetzung. Das würden wir natürlich immer auch unterschreiben und sagen, natürlich, das ist die Grundvoraussetzung, um ein Pflegekind anzunehmen. Und gleichzeitig ist es so, dass im Einzelfall auch bei manchen Geschichten man da manchmal auch so ein bisschen mitkämpfen muss mit der respektvollen Haltung. Weil wenn ich ein Pflegekind aufgenommen habe, was Gewalt erlebt hat oder anderes. Und dann ist es manchmal schwer mit der respektvollen Haltung. Und da sage ich, da ist es gut, wenn die Pflegeeltern auch für sich einen Raum haben, um daran zu arbeiten. Weil das Kind merkt, was wir für eine Haltung haben als Erwachsene. Und wenn ich da selber nicht noch mit hadere oder nicht gut mit klarkomme, dass diese Eltern sich so und so verhalten haben, die leiblichen Eltern, dann ist es eher eine ungünstige Voraussetzung. Und ein bisschen Ruhe. Das wäre noch gerade noch, also ein bisschen Ruhe sollte man auch haben. Wenn ich Lebensbuch ausfülle, Sachen bespreche, einklebe, dann kann sich auch einfach so ein tiefergehendes Gespräch entwickeln, weil das Thema auf dem Tisch ist. Und dann wäre es auch gut, wenn jetzt nicht noch drei andere kommen, gerannt kommen, andere Kinder und was wollen oder das Telefon klingelt oder so. Also ein bisschen ruhige Atmosphäre, Ungestörtheit, geschützter Rahmen, das wäre ganz gut.
Als ich so mit den ersten Arbeiten für das Interview heute dann gesessen habe und überlegt habe, welche Fragen würden mich denn interessieren, ist auch so dieses Thema, wie finde ich denn so eine richtige Sprache eigentlich, um mit Pflegekindern über Biografie und Vergangenheit zu sprechen? Was hätten Sie oder was würden Sie anderen Pflegeeltern an die Hand geben, wie sie halt einfühlsam und aber auch klar mit den Kindern kommunizieren können?
Man muss es ein bisschen üben und nicht darauf vertrauen, im Moment kommen mir dann schon die richtigen Worte. Ja? Mhm. Also wie kann ich gut kommunizieren? Gute Übung ist, sich vorher zu überlegen, was will ich denn eigentlich sagen? Und das würde schon mal voraussetzen, nicht warten, bis das Kind was fragt, weil dann ist man ja manchmal so ein bisschen auch überfallen, sondern vorher zu überlegen. Also wenn man sagt, das Kind weiß eigentlich gar nicht, warum es bei uns ist. Ne? Das weiß eigentlich gar nicht so genau, was hat denn die Mama? Ich bin jetzt öfter bei den Mamas ein Beispiel, weil es öfter die Mamas sind, die leiblichen Mütter, aber natürlich betrifft es auch den Papa. Was hat denn die Mama? Sagen wir mal, die Mama ist psychisch krank und da wurde noch nicht so drüber gesprochen. Das kann man ja gut vorher überlegen, wie erkläre ich denn das, was die Mama hat? Und dann würde ich empfehlen, dann setzen Sie sich hin und schreiben es mal auf für sich. Weil wenn man es aufschreibt und liest, dann merkt man manchmal, oh, das hat noch nicht so ganz Hand und Fuß. Ja, also das müssen wir noch ein bisschen glätten und dann brauchen wir vielleicht noch ein paar bessere Worte für. Da gibt es Bilderbücher mit Anschauungsbeispielen. Da gibt es schon Materialien, da kann man sich nochmal besprechen mit Partnerin oder Partner. Da könnte man sich auch Hilfe von der Fachkraft holen, von der man betreut wird. Und dann gucken, wie können wir eine gute Erklärung formulieren. Und wenn man sowas öfter macht, geht einem das auch die Sprache in Fleisch und Blut über. Also da sind wir schon bei dem Praktischen. Wenn wir hier über Kommunikation reden, es wäre gut, wenn man mit den Kindern nicht nur übers Gespräch kommuniziert, weil das Ohr in der Regel der schlechteste Kanal ist, also lerntheoretisch und ganz viel auch nicht so ankommt wie gemeint, anders verstanden wird, nicht gehört wird und, und. Das heißt, wenn wir über schwierige Themen reden, dann ist es gut, sich vorzubereiten, es schriftlich zu machen und es dem Kind auch als Lebensbrief, also so einen erklärenden Brief oder als kleines Bilderbuch, als Bildergeschichte, wirklich aufzuschreiben, weil dann kann das Kind es auch nochmal nachlesen oder sich vorlesen lassen. Und da kann man so ein bisschen einfach feilen an der Sprache auch.
Also Übung, ganz wichtig.
Das ist eine Übungssache.
Ja, ja.
Ja, also es ist eine Übungssache und es gelingt auch und ich mache da total gute Erfahrungen, dass wenn man sich so ein bisschen rein denkt und ein bisschen ausprobiert und vielleicht auch mal anfängt mit so leichteren Themen und nicht gleich mit den ganz schweren Themen, dass man dann auch sich sicherer fühlt. Und wenn ich zum Beispiel, was ich öfter mache, mit Pflegeeltern Lebensbilderbücher gestalte, also mit der persönlichen Lebensgeschichte des Kindes, dann ist es immer auch so, dass wir zum einen dann am Ende ein Bilderbuch haben fürs Kind, das ist super. Aber der Nebeneffekt ist immer auch, dass die Pflegeeltern sagen, ich fühle mich jetzt sicherer. Ich habe da nicht so viel Angst mehr vor, ne? Weil ich habe da jetzt einen Text verfasst und ich habe Worte gefunden und habe da nicht mehr so viel Bedenken da, wenn ich jetzt was gefragt werde.
Ich glaube, es sind ja genau diese Momente. Ein Pflegekind ist jetzt vielleicht, seitdem es ein oder zwei Jahre alt ist, in der Pflegefamilie, weiß jetzt noch gar nicht wirklich eigentlich von seiner Geschichte und man steht irgendwie am besten im Supermarkt und man sieht irgendwie eine schwangere Frau und das Kind sagt, war ich eigentlich auch in deinem Bauch?
Genau. Da würde ich jetzt super Beispiel,
sagen?
Ja. Genau,
was
super
Sie
Beispiel,
sagen?
Sascha, ja. Mhm. Genau, also Supermarkt an der Kasse nicht so gut, ne? Weil er selber auch überfahren ist und weil ganz viele neugierige Ohren mithören, was sagt die jetzt, ne? Das heißt, in so einer Situation, Strategie könnte sein, vertagen. Nämlich, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich muss ein bisschen überlegen, wie ich dir eine gute Antwort geben kann. Das können Sie ja nicht in einem Satz sagen. Sie können natürlich sagen, nein, aber, ne? Das ist eine gute Frage. Ich muss ein bisschen überlegen. Ich komme später drauf zurück. Wir reden zu Hause in Ruhe drüber. Bisschen Zeit kaufen, bisschen vertagen. Gilt auch für andere Situationen in der Öffentlichkeit. Ideal wäre natürlich dann, wenn ich nicht darauf warte, dass das Zweijährige oder Dreijährige im Supermarkt fragt, sondern wenn ich schon vorher zum Beispiel ein Lebensbilderbuch hätte und das ganz einfacher Text, da ist dann drin, das ist die Mama Julia, das ist der Papa Mike, das sind deine ersten Eltern. Bin ich schon beim Wording, was nehmen wir? Das sind deine leiblichen Eltern, leibliche Eltern klingt so ein bisschen. Ne? Merkwürdig, das sind deine ersten Eltern, aber da muss man was suchen, was gut passt. Von mir aus nimmt man halt auch Bauchmama, bin ich nicht so der Fan davon, aber da muss man auch Bauchpapa sagen, gell? Der Papa braucht auch noch einen Begriff. Ne? Also, das sind deine ersten Eltern, sie haben dir das Leben gegeben. Als du 3 Monate alt warst, bist du zu uns gekommen. Das wäre jetzt mal ganz einfach ohne Bereitschaftspflege, ja, aber ne? So, seitdem sind wir Mama und Papa für jeden Tag. Da haben wir noch nicht die Gründe drin, macht man dann auch noch. Aber so, wenn ich sowas schon habe als Geschichte oder als Bilderbuch, also am besten bei den kleinen Kindern als Bilderbuch, dann kommt es eigentlich gar nicht zu der Situation, bin ich auch, also kann es schon kommen, wenn dann gefragt wird, bin ich auch in deinem Bauch gewachsen, kann ich sagen, nee, du weißt doch, die Mama Julia, das ist deine erste Mama, in deren Bauch bist du gewachsen. Zu uns bist du gekommen, als du 3 Monate alt warst. Und seitdem bin ich die Mama für jeden Tag. Ne, dann habe ich schon den Text und kann darauf verweisen. Da muss ich nicht mit dem großen Ganzen anfangen, weil ich kann eigentlich keine einfache Antwort darauf geben, bin ich auch in deinem Bauch gewachsen? Ich kann sagen, nein. Und dann hinterlässt es ein großes Fragezeichen. Nein, und den Rest erkläre ich dir später oder so. Ne? Du bist im Bauch der Mama Julia gewachsen und so weiter und so fort. Und da muss ich ja immer so ein bisschen Kontext dazu auch sagen. Deswegen richtiger Zeitpunkt, am besten von Anfang an.
Ja, und vielleicht auch was dann in der Hinterhand zu haben. Also quasi das, dieses, den Lebensbrief schreiben, bevor das überhaupt vielleicht mal Thema war. Ne?
Also ich sage jetzt am Anfang eines Pflegeverhältnisses. Das wäre für mich so, wenn ein Pflegeverhältnis anfängt, dann zu überlegen, je nachdem wie alt das Kind ist, ne, was weiß es schon? Es weiß schon im Übrigen, dass es getrennt wurde. Es hat ja schon die Verlusterfahrung gemacht, diesen Wechsel. Wer erklärt was dem Kind, was weiß es schon? So.
Wie ist das, wenn, ne, Sie haben ja gerade gesagt, von wegen, das ist Mama Julia und Papa Mike, wenn aber von dem Papa Mike gar nichts bekannt ist, also auch nicht mal der Name, und dann aber die Frage kommt, und der Papa? Ist da auch das Ding, erstmal Zeit zu gewinnen, das weiß ich nicht, aber wir können auf die Suche gehen, da gibt es Berater XY, wir können das mit dem mal zusammen besprechen oder was ist, wie kann man da gut drauf reagieren?
Kommt wieder drauf an, was Sie im Supermarkt sagen wollen, ne?
Ja, also, so. Das wäre jetzt nicht im Supermarkt, sondern bei dem ersten Gespräch.
Ja, okay, das wäre nicht
zu
im
Hause.
Supermarkt. Ja. Also, genau. Ist eine Option, so wie Sie es gesagt haben. Eine Option ist auch zu sagen, zu jedem, also zur Mama, zu jeder Geburt oder zu jedem Kind gehört auch immer ein Papa. Ne? Und da kann man überlegen, könnte sagen, leider wissen wir nicht, wie er heißt. Wäre schon mal ganz neutral. Ne? Dann könnte man sagen, wir machen uns auf die Suche. Dann könnte man zum Beispiel auch sagen, die Mama hat es nicht eintragen lassen. Ja, das finde ich jetzt eine wichtige Unterscheidung. Die sogenannten unbekannten Väter, die sind ja in der Regel nicht unbekannt. Die sind nicht eingetragen. Das finde ich einen Unterschied. Also ich spreche auch lieber vom nicht eingetragenen Vater als vom unbekannten Vater, weil ich finde, dass der Begriff unbekannter Vater sofort Fantasien lostritt. Und die Fantasien sind meistens eher negativ. Da entstehen Fantasien von, wie kann das sein, dass man das nicht weiß? Hat die Frau sich prostituiert? Gibt es da mehrere, die in Frage kommen? Oder. Und wenn wir uns angucken, warum Väter nicht eingetragen sind, dann sind die Gründe eher, er soll es nicht wissen, damit er nicht mitentscheidet. Die Frau will es nicht veröffentlichen, aus unterschiedlichen Gründen. Es ist nicht unbedingt so, dass der unbekannt ist. Es ist eher so, dass, das gibt es natürlich auch, aber ich glaube, das sind wirklich wenige Fälle, ne? Weniger Fälle. Es ist eher so, das ist schon klar, wer es ist, aber die Frau will einfach nicht mehr dazu sagen. Vielleicht gibt es auch eine Geschichte von großer Verletzung, Kränkung, Gewalt, was auch immer. So. Und dann ist ein Angebot zu sagen, wir machen uns auf die Suche. Weil wenn wir nur sagen würden, wir wissen nicht, wer das ist, fertig, ne? Dann haben wir sofort aufs Gespräch abgeschnitten damit. Und es wäre gut, ein Angebot zu machen, zu sagen, du, das ist nicht eingetragen, deine Geburtsurkunde, Klammer auf, Geburtsurkunde kann man auch mal angucken und ins Lebensbuch reinheften, Klammer zu. Es ist nicht eingetragen und wir können mal, ich kümmere mich mal drum, ich frage mal beim Jugendamt nach oder wir fragen zusammen nach. Oder vielleicht kann ich deine Mutter mal alleine fragen, ob sie ein bisschen was erzählen kann. Kommt jetzt drauf an, ne? was es so ist, ja. Wir gucken mal. Und wenn man dann immer noch nichts rauskriegt, kann ja sein, dann, auch dann kann man sagen, okay, also das ist jetzt erstmal so. Vielleicht findet man später noch was raus. Aber wir können ja mal in dein Lebensbuch eine Seite einheften, wo wir draufschreiben, so stelle ich mir meinen ersten Vater vor. Und dann kann man mit dem Kind sammeln, was das Kind denkt, wie der sein könnte, weil die Fantasien des Kindes werden da auch irgendwann in diese Richtung gehen. Was ist das für einer? Und wenn wir wissen, die Mutter ist klein und blond und blaue Augen, hat blaue Augen und das Kind ist aber eher groß und dunkelhaarig und hat braune Augen, dann müssen wir jetzt nicht viel Fantasie haben, um zu sagen, könnte gut sein oder wahrscheinlich ist es so, ja, dass dein Papa auch groß war und dass er braune Augen hat und die hast du von ihm. Weil die Mutter ist unmusikalisch und das Kind ist musikalisch, dann ist es schon anzunehmen, könnte gut sein, muss man ein bisschen im Bereich der Hypothesen bleiben. Aber das ist immer noch mehr als nur so ein schwarzes Loch, ne?
Ich finde es an der Stelle, glaube ich, auch ganz wichtig, dem Kind auch zu zeigen, dass es vollkommen okay ist, diese Fragen zu stellen. Also eine Akzeptanz, genau, diesen Fragestellungen gegenüber zu haben, dem Kind gegenüber zu haben.
Ja, und das mache ich, indem ich halt sage, ich mache mich mit dir auf die Suche. Und kann schon sein, dass ich auch dazu sagen muss, vielleicht finden wir jetzt nicht so viel raus, wir müssen mal gucken, ne? Und wenn es dann so ist, kann es auch ein Teil der Biografiearbeit sein, das Kind darin zu begleiten, das zu akzeptieren zu müssen. Ja? Weil letztlich ist alles, also die Pflegekinder müssen, also viele Menschen, nicht nur Pflegekinder, man muss akzeptieren, dass es vielleicht auch Lücken gibt, die nicht geschlossen werden. Ja? Dass eine Mutter sich vielleicht weigert, was darüber zu sagen. Und das muss man akzeptieren und dann kann man sich darüber aufregen, aber man kann das Kind generell darin auch begleiten und zu sagen, ja, das ist so und ich stehe dir bei. Ja? Ich kann verstehen, wenn du jetzt vielleicht wütend bist oder enttäuscht bist oder. Es gibt im Leben eines jeden Menschen Dinge, die so gesetzt sind, die man akzeptieren muss. Und das könnte eine davon sein. Ich denke da immer an so auch Beispiele aus dem Bereich Adoption. Ein Findelkind wird akzeptieren müssen, dass sehr wahrscheinlich, dass man wenig findet zur Herkunft. Mhm. Also trotz aller Formate am Fernsehen. Babyklappenkinder und anderes, ne?
Ja. So. Eins, ich glaube, der zentralen Themen, die Pflegeeltern wahrscheinlich, das könnten Sie dann wahrscheinlich bestätigen oder sagen, das ist vollkommener Quatsch, aber das ist eine der schwierigsten Fragen ist, wie finde ich denn die passenden Worte, dem Kind zu erklären, warum es nicht mehr bei den Eltern leben kann? So, wie kann man da rangehen an dieses Thema? Ist natürlich total individuell, natürlich, je nachdem, was es für eine Geschichte ist und was man auch weiß. Aber was sind so allgemeine Hinweise, die hilfreich sind, dieses Thema gut angehen zu können?
Also gut, auch nochmal vorher, und das ist für mich auch eine Aufgabe für die Fachkräfte, zu überlegen, was sind denn die Gründe, weil mir sagen manchmal die Pflegeeltern, ich weiß es eigentlich gar nicht genau. Und es ist auch schwierig, dann was zu erklären, wenn man es selber nicht versteht. Ja. Also zu gucken, was weiß ich denn und wie kann ich das in Worte fassen. Wäre gut am Anfang eines Pflegeverhältnisses. Dann kann man zum Beispiel für kleine Kinder so eine einfache Formulierung nehmen wie deine Mama, ja, deine Eltern hatten viele Erwachsenenprobleme. Um die müssen sie sich erst kümmern und haben deswegen keine Kraft, sich um dich zu kümmern, so wie das ein kleines Baby braucht. Nicht das Kind speziell, ein kleines Baby. Es wäre mit jedem anderen Baby auch so. Ne? Impliziert das Ganze. Also hatten nicht genug Kraft oder sie hatten Erwachsenenprobleme. Diese Formulierung mit den Erwachsenenproblemen, die finde ich sehr gelungen und wäre schon mal ein Tipp. Es gibt ein sehr schönes Bilderbuch zu dem Thema. Kennen Sie bestimmt auch viele Eltern für Mia vom Kompetenzzentrum Pflegekinder. Das ist eine gute Hilfe für leichte Sprache, einfache Sprache und gute Erklärungen. Und das sind so ein paar Beispiele drin, warum Mamas nicht die Kraft haben. Ne? Ein Kind braucht jemanden, der viel Kraft hat, um sich um es zu kümmern. Ich kann manchmal auch in die Details gehen, kann sagen, kleines Baby braucht regelmäßig was zu futtern. Ne? Es braucht eine Fläschchen und es muss getragen werden und braucht frische Windel und es muss getröstet werden. Und manchmal schreit so ein kleines Baby, man weiß gar nicht warum und muss ganz viel ausprobieren, ja, weil man nicht weiß, was hat es denn. Und es braucht alles Kraft von jungen Eltern. Manchmal sind junge Eltern auch ganz schön fertig, gestresst. Die können die Pflegeeltern bestimmt gut erklären, ja. Und da braucht man Kraft für. Und diese Kraft hatte deine Mama nicht, hatten deine Eltern nicht. Vielleicht kann man auch dazu sagen, sie hatten selber nicht gut gelernt, wie man das macht. So Fläschchen machen und sowas und wickeln und trösten. So. Einfache Worte finden. Und Kraft ist auch eher mal sowas Allgemeines und es kann dann später ein bisschen detaillierter werden.
Einfache Worte finden. Was ist denn, wenn das Kind sprachlich oder kognitiv nicht wirklich in der Lage ist, diese Themen zu verstehen? Also was gibt es andere Methoden außer die Sprache, die man dafür verwenden kann?
Ja, also ich habe gerade schon gesagt, ne, Worte unterstützen durch Bebilderung, also erst recht bei Kindern, die kognitiv eingeschränkt sind, ein Bilderbuch machen. Das kann ganz einfach sein. Das kann die erste Seite sein, Bild, das ist die Mama Julia, das ist der Papa Mike. Da brauche ich noch nicht viel Text dazu schreiben, ja. Also, und dann geht es weiter, ne? Also so mit den Stationen. Da kann das Krankenhaus drin sein, wo man geboren wurde. Das ist alles ein Aufhänger für die Geschichte, beziehungsweise einen Text schreibe ich drunter. Also, das ist eine Möglichkeit. Wenn es jetzt keine Bilder gibt, ich höre schon die, die sagen, wir haben keine Fotos, es kommen keine bei, es gibt es manchmal, dann kann man malen und man kann sich was aus dem Internet ziehen oder kann Cliparts nehmen oder so. Ne? Man kann stellvertretend Playmobil-Figuren hinstellen und fotografieren. Und man kann überhaupt auch mit Figuren gut arbeiten. Ich finde, Playmobil eignet sich total gut, Sachverhalte zu erklären, oder Lego oder anderes, ne? Geht auch mit Handpuppen. Alles, was das Ganze ein bisschen anschaulich und lebendig macht. Mir hat eine Fachberaterin, Pflegekinderdienst, letztens die Geschichte erzählt. Die ist auch ins Gespräch gegangen und es ging darum, dass das Kind bei Pflegeeltern lebt und das Kind hat gerade intensiv mit Puppen gespielt. Und dann hat sie sich die Puppe genommen und hat anhand dieser Puppe, die das Kind sowieso im Rollenspiel hatte, erklärt, guck mal, ne, und die Geschichte des Kindes erzählen. Da warst du zuerst bei der Mama Julia, ich bleibe jetzt mal dabei, und so weiter und so fort. Und sie haben das mit der Puppe gemacht und das Kind konnte gut einsteigen, weil es natürlich schon auch, also so ja auch mit der Puppe gespielt hat, die brauchen Fläschchen und die muss man zudecken und die braucht ein Bett, ne, wo sie drin schläft, die Puppe und so weiter und so fort. Also anschaulich sein, das Gespräch oder die Worte durch Bilder, durch Aktionen, durch Handlungen unterstützen. Dann wird es leichter. Auch für den Erwachsenen übrigens. Ja. Ne?
Und sich wahrscheinlich auch, genau, das so ein bisschen das Kind reinversetzen. Das finde ich ganz spannend, so dieses zu schauen, was interessiert das Kind gerade selber. Wenn es Playmobil ist und jetzt Werbung für Playmobil zu machen, dann kann es das sein. Wenn es eine Puppe ist, dann so. Das finde ich spannend, da diesen, der auch selber ein bisschen kreativ zu sein. Als
Wenn es Autos sind, sind es Autos, ja. Also ja, genau.
Die Chaos-Autos haben ja zumindest Gesichter, vielleicht funktioniert das.
Da geht vieles. Und mir ist jetzt noch was eingefallen zu der Frage von vorhin, das würde ich gerne noch nachschicken, dieses richtige Zeitpunkt und wie kann man beginnen, ganz unaufgeregt. Ganz unaufgeregt kann ich mit einem Ritual beginnen. Und das ist das Ritual der Geburtstagskerze. Das heißt, wenn das Kind Geburtstag hat, also schon das kleine Pflegekind, sagen wir mal, das ist 2 Jahre alt, dann kann ich eine erste Kerze hinstellen, eine dickere Kerze, und kann dazu sagen, die erste Kerze heute zünden wir an für die Mama Julia und den Papa Paul. Oder für die Mama Julia und den Papa, von dem wir leider den Namen nicht wissen. Sie haben dir das Leben gegeben. Und dann kommt Kerze. 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre und so. Also es sind 2 Sätze oder 3 Sätze. Und ich habe schon mit drin, dass es da am Anfang des Lebens noch ein anderes Elternpaar gibt. Da habe ich noch keinen Vortrag gehalten und noch kein Lebensbuch ausgefüllt. Und ich habe es schon drin als Ritual. Und auch wenn es das Zweijährige noch nicht kognitiv wirklich versteht, kann ich mich drauf beziehen. Du weißt doch, wenn die Frage kommt mit dem Bauch, ne, du weißt doch, die Mama Julia und der Papa Mike, die haben dir das Leben gegeben. Und solche Dinge im Alltag, vielleicht gibt es auch ein Bild, was an der Wand hängen darf von den ersten Eltern, die immer wieder klar machen, das gehört bei dir dazu zum Leben. Ne? Du hast erste Eltern, das gehört dazu. Wenn das Kind dann sagt, will ich nicht sehen, das Bild, dann hängt man es wieder ab. Aber erstmal wäre es die Geste der Pflegeeltern zu sagen, ich hänge es auf und zeige, deine Herkunft gehört mit dazu. Das kann ich mit der Geburtstagskerze machen, das kann ich mit dem Bild machen. Und dann ist es kein völlig fremdes Thema, sondern es ist mit drin im Alltag. Und es macht es leichter für alle Seiten.
Hm. Ja, ist auch so ein etwas, ja, so ein stetes Ding, die Identität dieses Kindes weiter zu stärken, aufzubauen, Klarheit zu haben, aber auch so, ja, das so ein Gefühl von Sicherheit zu geben an der Stelle. Schließe ich jetzt daraus, ne? So dass einerseits die Fragen richtig sind, die das Kind hat, und vielleicht aber auch die Unsicherheiten begründet sind. Wie wichtig ist so diese Mischung aus dem Kind Sicherheit geben bei diesem Aufbau von Identität oder dieser Suche nach der Identität, wer bin ich eigentlich, und dem Suche nach den Wurzeln?
Total wichtig, weil das ist ja eine Frage, ist dies ja auch nicht so einfach abgeschlossen. Das ist ja nicht so Identitätsentwicklung, zack, man hat für sich klar, wer man ist, sondern das verläuft auch so ein bisschen in Wellen. In der Pubertät gibt es eine große Auseinandersetzung, aber es ist vorher schon interessant, wer bin ich und wie bin ich so geworden. Und je normaler das ist, ah ja, hier gibt es noch erste Eltern und von denen habe ich auch was, umso einfacher wird es für die Kinder, da zum Beispiel auch Fragen zu stellen oder das anzuerkennen. Ich kann es mal andersrum sagen, wenn da so ein großes schwarzes Loch ist oder ein Tabu, danach zu fragen und hinzugucken. Oder wenn so Fantasien da sind, über meine ersten Eltern spricht ja keiner, das sind bestimmt ganz furchtbare Menschen oder das, ne? Also dann wird es schwierig mit der Identitätsentwicklung. Mhm. Wenn ich es klar habe, das sind meine ersten Eltern, ich habe die blauen Augen und die blonden Haare von denen und dass ich musikalisch bin, dann hätte ich auch noch ein bisschen das Gefühl, ich kann auch auf einen Teil meiner Herkunft stolz sein. Weil wir wissen aus der Pflegekinderforschung, dass viele Pflegekinder sagen, naja, was soll aus mir werden bei meinen Eltern? Die haben sich nicht um mich kümmern können. Ja? Mhm. Oder sich die Frage stellen, wie werde ich mein Leben später hinkriegen, wenn doch meine eigenen Eltern es nicht geschafft haben, sich um mich zu kümmern, oder wenn doch meine eigenen Eltern ein Suchtproblem haben oder anderes. Und alles, was wir tun, um das Kind zu unterstützen bei dieser sogenannten doppelten Identitätsfindung, ist gut. Und dazu gehört zu gucken, was ist bei den einen, bei den ersten Eltern, was können wir da auch an wenigstens neutralen Informationen geben oder an guten. Und das andere schauen sich die Kinder im Alltag von den Pflegeeltern sowieso ab. Das können sie schon sagen. Die können dann sagen, das habe ich von dir gelernt. Ja, weil sie sehen ihre Pflegeeltern und sie wissen, was sie da von denen bekommen. Aber der andere Teil, das vorher, liegt halt manchmal so ein bisschen im Dunkeln. Oder sie erleben vielleicht die leiblichen Eltern Die kommen nicht zum Besuchskontakt, die sagen vorher nicht ab. Also sie erleben es ja auch selber, ne? dass da vielleicht das für die schwer ist oder dass sie da unzuverlässig sind. Und ja, also wie kann es gelingen, diese doppelte Identitätsfindung, dass das Kind am Ende das Gefühl hat, ich bin ein wertvoller Mensch und aus mir, ich bin liebenswert, ja, aus mir wird was. Das kann dann besser gelingen, wenn das Gefühl, wenn das Kind auch das Gefühl haben darf, ich darf auf meine Wurzeln, ich habe einen Zugang zu meinen Wurzeln erstmal und es gibt auch Dinge, auf die ich stolz sein kann. Das heißt nicht, dass wir die leiblichen Eltern vergolden. Das heißt auch nicht, dass wir die Dinge schönreden. Also das sage ich immer gerne dazu, weil ich werde manchmal auch gefragt, ich kann die doch nicht schönreden. Nee, so immer nicht. Aber das Schlechte ist meistens sowieso, das Schwierige ist meistens sowieso präsent. Und das Gute, da müssen wir ein bisschen helfen.
Und Sie sagten das jetzt gerade bei den Besuchskontakten, wenn die Mutter, der Vater es nicht schafft, das sind ja so Momente, wo, glaube ich, halt auch die Pflegeeltern dort sehr gefragt sind, dem Kind ja vielleicht den Frust anzuerkennen, so dass es okay ist, dass sie sich sehr auf die Mama gefreut haben und die nicht konnte. Und die Pflegeeltern aber auch vielleicht eine Wut haben, weil wir sind jetzt 2 Stunden gefahren zu dem Termin. Das Kind reagiert vielleicht eh auf Besuchskontakte sehr emotional und jetzt stehen wir hier und die Mutter ist nicht gekommen. So wie, also das stelle ich mir auch wirklich sehr, sehr schwer vor für Pflegeeltern, dort eine Ruhe bewahren zu können und dort auch in Anführungsstrichen professionell zu sein und diese Brille aufzubelassen, von wegen, es gibt den guten, es gibt die Gründe dafür oder die Erklärung dafür, warum die Mama, der Papa jetzt nicht konnte. Das ist, glaube ich, wirklich eine schwere Situation teilweise für Pflegeeltern. Was würden Sie denen an der Stelle sagen, dass die vielleicht ein bisschen, ja, gut mit dieser Situation umgehen können? Und wo könnte es dann auch schwierig werden manchmal?
Ja. Also ich finde, es ist gut nachvollziehbar, dass wenn ich 2 Stunden gefahren bin und dann kommt der Besuchskontakt nicht zustande und ich weiß, das wird jetzt auch eine mega anstrengende Heimfahrt, weil das Kind so enttäuscht ist. Da muss man auch, darf man auch authentisch sein und darf man auch sagen, du, ich ärgere mich, also zum Kind, aber ich ärgere mich jetzt gerade, jetzt sind wir 2 Stunden gefahren und die Mama kommt nicht. Und du ärgerst dich vielleicht auch gerade. Und jetzt muss ich mal ein bisschen durchatmen hier und ich brauche jetzt mal eine Viertelstunde, um runterzukommen. Hat das Kind schon mal ein gutes Modell, dass man das auch sein darf und, ne? Und wenn ich nur mal ein paar Mal durchgeatmet habe oder wenn wir heute Abend zu Hause sind und dann können wir nochmal reden und dann habe ich mich wieder abgeregt. Also, ne, wir sind ja alles keine Übermenschen, wir haben auch Gefühle und das Kind merkt es ja, wenn ich da so drüber kleistere und irgendwie was sage, was irgendwie pädagogisch wertvoll ist, aber nicht aus dem Herzen kommt. Also trotzdem ist es gut, es in guten Worten zu sagen, ja, ich ärgere mich jetzt, bei sich zu bleiben. Vielleicht ärgert sich das Kind nicht, vielleicht ist beim Kind ein ganz anderes Gefühl da. Vielleicht ist das Kind erleichtert, aber vielleicht ist es auch einfach traurig, eher als Ärger, das wissen wir nicht. Aber die Pflegemutter oder der Pflegevater oder wie auch immer, die Pflegeeltern werden es wahrscheinlich eher ärgern. So, und dann kann ich ja wieder auf den Verständnismodus schalten, hoffentlich, und kann hinterher auch ein bisschen rational nochmal sagen, also weißt du, ich weiß ja, wie das ist mit deiner Mama. Die nimmt sich das vor, dass sie kommen will. Und dann geht sie aus dem Haus und dann weiß sie, ich muss jetzt Straßenbahn fahren und dann muss ich noch mit dem Zug fahren. Das holt ja ein großes Vorhaben in der Deutschen Bahn zur Zeit. Aber egal, ne? Oder muss ich da noch? Und ich glaube, manchmal ist es so, sie nimmt sich das ganz fest vor und dann geht sie aus dem Haus und dann schafft sie es nicht und dann dreht sie an der nächsten Ecke um. Und ich würde mir wünschen, die würde dann wenigstens anrufen, das wäre gut, ne? So, ja. Aber ich glaube, die Mama, die will das schon und sie schafft es einfach nicht. Und dann kann ich wieder sagen, sie hat nicht die Kraft dafür oder, ne? Was habe ich für Argumente? Manchmal auch. Ich glaube, für die Mama ist es manchmal traurig, wenn sie dich sieht und weiß, du bist nicht bei ihr. Wobei, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass das Kind nicht da denkt, es ist selber dann dran schuld. Ne? Aber das könnte auch so ein Grund sein, das ist meines Erachtens auch ein Grund, warum leibliche Eltern das manchmal nicht schaffen, weil Kontakt heißt immer wieder auch, ich setze mich selber der Situation aus, ich habe ein Kind, aber es ist nicht bei mir, weil ich es nicht hinkriege. Das ist jetzt auch nicht so einfach, ne? Also das heißt, für die Pflegeeltern in dem Moment, wo das ist, gucken, dass man nicht völlig durch die Decke geht, weil man darf schon den Ärger artikulieren. Wenn man es dann noch schafft, in dem Moment zu sagen, weißt du was, wir machen jetzt das Beste draus, wir gehen jetzt mal ein Eis essen, wäre das gut. Und hinterher nochmal gucken, wie kann man das verarbeiten? Also wie kann es das Kind, wie kann man dem Kind helfen, das zu verarbeiten? Und für das nächste Mal, wenn man das ein paar Mal schon erlebt hat, und ich glaube, das machen auch viele Pflegeeltern so oder so, höre ich das, vorbauen und sagen, also du weißt ja, morgen ist Besuchskontakt. Und du weißt ja, für die Mama ist es schwer. Ich habe mir gedacht, wir machen das jetzt so. Wir machen uns auf jeden Fall einen schönen Nachmittag. Wir fahren da jetzt los und vielleicht ist sie da, vielleicht ist sie nicht da. Wir überlegen uns auf jeden Fall, was wir Schönes miteinander machen. Sowas, ja. Also, dass man schon so eine Alternative mit drin hat und selber so ein bisschen einpreist, gedanklich, könnte klappen, könnte nicht klappen.
Und dann schauen, was kann man denn alternativ machen. Finde ich eine gute Idee.
Genau.
Dass man da nicht hinfährt mit dem Ding, wir haben jetzt den Besuchskontakt, sondern wir schauen, dass wir uns einen schönen Nachmittag machen. Finde ich schön.
Ja. Und nicht mit der Erwartungshaltung hinfahren. Das muss jetzt ganz toll pädagogisch wertvoll sein. Das höre ich auch manchmal bei Besuchskontakten. Ja? Also wenn Eltern, also leibliche Eltern, ihre Kinder eine ganze Weile nicht gesehen haben und da so ein bisschen auch dem entwöhnt sind, wie mache ich das so mit so einem Kind, dann ist es manchmal ganz schön schwer für die zu sagen, also wie mache ich das da adäquat? Da gucken dann noch welche zu, wenn es begleitet ist. Ne? Was mache ich? Und dann so unter Beobachtung irgendwie sich irgendwie pädagogisch wertvoll zu verhalten und eine gute Zeit zu gestalten, ist für viele schwer. Manchmal hilft es, wenn die Pflegeeltern dann ein bisschen übernehmen und sagen, wollen wir mal das und das Spiel spielen oder dies und das machen oder die Fachberatung übernimmt es. Oder Waffeln backen, essen ist meistens auch was ganz Gutes, dass man es ein bisschen moderiert, weil es halt für die Eltern schwer ist.
Ich komme nochmal auf das Thema, mit dem Kind über die Themen und die Biografie zu reden. Wie ist es denn, wenn ich merke, dass das Kind auch auf die Themen, die wir besprechen, dass es darauf emotional reagiert? Wut, Trauer, Rückzug. Was sind so Momente, wo man merkt, okay, brauchen wir mal eine Pause? Sollen wir für heute stoppen? Wie kann ich als Pflegeeltern darauf gut reagieren?
Na, brauchen wir mal eine Pause? So stoppen ist schon mal gut, ne? Wenn ich so gestalte, so Situationen, dass das Kind selber gut dosieren kann, will ich jetzt darüber reden, was will ich dazu hören, also lesen, angucken und selber entscheiden kann, dann ist es gut. Und das hätte ich, wenn ich ein Medium habe. Also wenn ich dann sage, hier, Lebensbilderbuch, willst du mal angucken? Nee, will ich nicht. Ne? Kann ich dann auch in den Schrank stellen und kann sagen, kannst du es ja auch selber in Ruhe mal angucken? Manche Kinder wollen auch nicht sich mit beschäftigen, weil sie vielleicht das Gefühl haben, ich bin dann illoyal gegenüber meinen Pflegeeltern, wenn ich viel Interesse zeige an meiner Geschichte. Ansonsten, wenn das Kind nicht will oder Pause braucht, ist es zu respektieren. Ich kann das ja nicht mit seiner Geschichte überschütten sozusagen. Das hat da gerade keine Antennen für. Ich würde aber eher umgekehrt plädieren aus meiner Erfahrung heraus, dass die Kinder schon sehr wohl was hören wollen und wissen wollen, manchmal so große, ganz große Ohren machen, um Sachen mitzukriegen. Wenn Kinder nicht reden wollen über was, zeigen sie uns das schon und das respektieren wir dann. Die stopfen sich dann die Finger in die Ohren oder sagen la 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 und hören nicht zu. Ne? Also das kann ich dann gut respektieren. Ich würde eher andersrum die Frage stellen, wie versuchen wir es denn? Ich bin so ein bisschen kritisch immer, wenn mir Pflegeeltern sagen, mein Kind will darüber nicht reden. Weil dann frage ich schon, wollen Sie nicht drüber reden, da will das Kind nicht drüber reden. Also so, ja, also Kinder merken schon, ob wir gesprächsbereit
sind.
Welche Versuche gab es? Und wenn man sagt, ich habe da mal angefangen und dann nie mehr. Man muss sich dran trauen. Ich stehe auch jedem zu, allen Pflegeeltern zu, dass sie sagen, boah, das ist so eine große Kiste, ja, mit so schwierigen Themen, da weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll, da habe ich Schiss vor. So total okay. Dafür haben sie Fachberatung, also die Pflegeeltern, um sich da unterstützen zu lassen. Muss nicht alles selber machen können. Nur dass das Kind ein Recht hat auf seine Geschichte und auch wissen soll, was ist gewesen, warum bin ich Pflegekind, was ist mit der Mama, warum kommt die nicht, warum ist die immer so komisch oder warum meldet sich der Papa nicht, ja, vielleicht ist er inhaftiert und keiner sagt es dem Kind. Also es wäre ein Grund, ein verständlicher, der hat nichts mit dem Kind zu tun, der wird vielleicht gerne, aber kann ja nicht, ja, so. Wenn man nicht drüber reden, denkt das Kind, ich bin so komisch und der liebt mich nicht, deswegen kommt er nicht.
Jetzt haben wir vor allem über Kinder gesprochen, eher über kleinere. Ich glaube, wenn Kinder älter werden, in die Pubertät kommen, bekommt dieses Thema, ich habe zwei Familien, habe zwei Väter, zwei Mütter, wird das dann nochmal, ja, wahrscheinlich nochmal komplett auf den Kopf gestellt. Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit Biografiearbeit mit Jugendlichen?
Ja, unterschiedlich. Mhm. Eins auf jeden Fall, mit denen kann man nochmal anders reden. Ich würde es da ganz wenig Biografiearbeit nennen, weil das steckt Arbeit drin und ne? Also schwieriger Begriff. Und Jugendliche sind meistens nicht so sehr dafür zu haben, dass man jetzt sagt, wir müssen uns mal hinsetzen und reden. Eher ungünstig. Also, wir wissen alle, die besten Gespräche entstehen oft nebenher. Auf der Autofahrt, beim Spazierengehen, da muss man sich auch nicht angucken. So ist es auch bei der Autofahrt. Also es kann ganz gut sein, dass sowas so nebenher kommt und dann muss ich so ein bisschen gewappnet sein, das ist ganz gut. Und dann ist es mit Jugendlichen so, Jugendliche und Pflegeeltern haben ein Thema in der Pubertät und das heißt Kampf oder Ablösung oder Konflikt oder so. Mhm. Also das ist das Pubertätsthema und da ist oft sind so Gespräche über, also vertrauensvolle Gespräche über, warum war das früher so, so biografische Gespräche, eher nebenher oder eher nicht das Thema. Die Peers sind wichtiger, andere sind wichtiger und da stellt man manchmal auch nicht gerne den Elternpersonen, also den Pflegeeltern, irgendwelche Fragen. Und weil in der Jugendzeit Identität ein großes Thema ist, sind vielleicht auch die Pflegeeltern eher weniger diejenigen, an die man sich wendet, weil man mit denen ja gleichzeitig auch sich zoffen muss, ja. Und auseinandersetzen muss, ablösen muss. Das heißt, die Frage kann man stellen, wer könnte denn im Jugendalter mit Jugendlichen Biografiearbeit machen? Da finde ich, sind Fachpersonen gefragt. Also vielleicht gibt es eine Gruppe oder ein Wochenendseminar mit Pflegekindern. Also aus der Care-Liefer-Arbeit wissen wir, oder aus verschiedenen Projekten mit jugendlichen Pflegekindern, dass es sehr positiv erlebt wird, dieses Teilen der Erfahrung mit anderen Gleichaltrigen. Der anderen geht es genauso wie mir. Selbe Geschichte erlebt, ähnliche Geschichte erlebt. Das ist oft zielführender als jetzt die Eltern. Und dann sage ich, Pubertät, das sollte eigentlich das Wesentliche schon gelaufen sein. Also das sollten die Kinder schon wissen, warum, oder die Jugendlichen. Warum bin ich Pflegekind? Was ist mit meinen Eltern? Das sollten jetzt keine großen Baustellen mehr sein, wo man sagt, da müssen wir jetzt noch drüber reden. Weil das ist dann eigentlich zu spät.
Ist zu spät und ja, mit der Pubertät natürlich halt auch die Frage, wer bin ich, Identität ganz wichtig ist und dann natürlich vielleicht auch nochmal die Einstellung, die man gegenüber den Eltern hat, ja, sich auch nochmal wandeln kann. Das heißt, sie auch selber in Loyalitätskonflikte kommen können. Und da fand ich, glaube ich, den Hinweis wichtig, dass vielleicht dann Pflegeeltern nicht immer der beste Ansprechpartner sind, weil dann könnte es auch einfach in Streit enden, der für keinen zielführend ist, aber genau, mit entweder Fachkräften oder mit Gleichaltrigen. Wir haben bei uns im Netzwerk haben wir halt auch jugendlichen Gruppen, wo wir das natürlich auch verstärken, diese Gespräche. Super. Finde ich da an der Stelle sehr, sehr wichtig, ja, super.
Also das finde ich super und ich finde das, so wie wir heute auch Gruppen haben, in anderen Kontexten, Trennung, Scheidung oder so, Kindergruppen, Jugendlichengruppen, das finde ich für Pflegekinder super hilfreich, wenn es Gruppenangebote gibt, wenn sie das machen, schon wunderbar. Ich würde da noch anfügen wollen, also Loyalitätskonflikt und so bei Pflegekindern in der Pubertät, das sind ja manchmal echt harte Auseinandersetzungen und dann wirft das Pflegekind der Pflegemutter an den Kopf, du bist ja gar nicht meine richtige Mutter oder so, das macht es halt, weil es kann, ja, wenn es eine leibliche Mutter wäre, könnte man das halt nicht sagen, da würde man was anderes sagen, würde man halt sagen, Ima, bist du am Arbeiten, ja, hast du Zeit, aber so, ne, du bist ja gar nicht meine richtige Mutter und das trifft natürlich, wenn man 10, 12 Jahre lang die Mama war für das Kind und dann ist vielleicht auch die Pflegemutter nicht ganz frei, sag ich mal, von ihren eigenen Gefühlen, um da jetzt vertrauensvoll Biografiearbeit zu machen, weil dieser Zoff, diese Auseinandersetzung so viel Kraft kostet, dass man gerade auch vielleicht weniger Kapazitäten hat. Oder wenn man dann selber weiß um die Geschichte der leiblichen Mutter, dass es dann vielleicht auch schwerfällt, da gerade sich auf so eine neutrale Position zurückzuziehen. Also es ist ja nicht nur so, dass das Pflegekind sucht nach seiner Identität. Es ist ja auch so, dass die Pflegeeltern auf der anderen Seite auch einiges aushalten müssen. Ja.
Ja. Ich komme nochmal auf ein anderes Thema, was ich in dem Buch entdeckt habe, die Cover-Stories, in dem Pflegeeltern mit den Kindern zusammen besprechen können, wie sie beispielsweise so die Gründe, warum es ein Pflegekind ist, warum der Nachname ein anderer ist, was ja beispielsweise in der Schule auftreten kann, im Kindergarten oder im normalen Alltag. Können Sie mir noch ein bisschen was von diesen Cover-Stories erzählen?
Also Cover-Story erstmal soll nicht heißen Cover im Sinne von zudecken, sondern eher Cover im Sinne von Schutz. Ja? Mhm. Schutz. Es muss nicht jeder alles Mögliche an Details wissen aus der Geschichte des Pflegekindes. Und da finde ich wichtig, dass die Pflegeeltern das Kind auch dabei unterstützen. Was kann eine Cover-Story sein? Kleine Kinder können da noch nicht mit hantieren. Also, oder auch bis in Grundschulzeit können noch nicht unterscheiden zwischen außen, was erzähle ich hier, was erzähle ich da. Die erzählen es so, wie sie es hören von zu Hause, erzählen sie es woanders. Deswegen ist es so wichtig, dass wir gute Worte nehmen. Ja? Meistens ab dem Übergang in die weiterführende Schule wollen Kinder und können Kinder auch selber entscheiden, wem erzähle ich das denn überhaupt, dass ich Pflegekind bin. Und da ist Cover Story ein wichtiges Thema. Dann kann man mit dem Kind zum Beispiel zusammen überlegen, sag mal, du kommst ja jetzt auf eine neue Schule. Hast du schon mal überlegt, was du sagst, wenn jemand fragt, warum du Müller heißt und wir heißen Meier oder so, ne? Oder, warum du am Wochenende nicht da bist, weil Besuchskontakt oder sowas, ne? Oder warum du Pflegekind bist. Und dann kann man gemeinsam überlegen, was möchte ich denn sagen? Und da finde ich immer gut, wenn man mehrere Strategien dem Kind mitgibt. Und die kann man dann zum Beispiel im Lebensbuch notieren. Das kann man ein bisschen üben und dann auch aufschreiben. Oder einen Spickzettel machen. Mehrere Strategien, nicht immer passt das eine oder das andere. Also Strategie Nummer eins, die ich gut finde und die man auch als Pflegeeltern brauchen kann, weil auch Pflegeeltern werden ja gefragt, ihr habt da ein Pflegekind, was ist denn das, was ist denn da die Geschichte? Also Pflegeeltern brauchen ja auch eine Cover-Story, die wollen ja auch nicht jeden erzählen, was ist die Geschichte des Kindes, ja. Und eine Strategie ist zum Beispiel Rückfragen, nicht rechtfertigen, Rückfragen. Also wenn jemand fragt, warum bist du Pflegekind oder warum seid ihr Pflegeeltern oder was ist mit eurem Kind? Dann könnte man Rückfragen sagen, sie sind aber neugierig.
Mhm.
Oder das interessiert sie jetzt, gell? Ja, also freundlich zurückgeben und nicht sich in die Ecke drängen lassen, ich muss jetzt hier erklären, weil manchmal hat man auch keine Lust. Und das muss man auch nicht erklären. Und eine gute Antwort ist immer, bei uns ist es halt so. Das passt für ganz viele Dinge. Ihr habt ja unterschiedliche Namen, bei uns ist es halt so. Ja? Du hast ja eine andere Hautfarbe als deine Eltern, bei uns ist es halt so. Das trifft für viele Familienformen zu. Also es ist ja nicht so, dass Pflegefamilie die einzigste Familienform ist, sondern es gibt ja super viele Familienformen und manche müssen sich weniger und andere mehr erklären. Wenn ich Leuten sage, wir sind eine Patchwork-Familie, kommt meistens keine Nachfrage mehr. Könnte man auch als Cover-Story nehmen, sagen, wir sind eine Patchwork-Familie. Ja.
Hm.
Und letztlich geht es darum, so ein bisschen beim Kind zu schärfen, wem erzähle ich was? Und das ist auch wieder die Kontrolle über die eigene Geschichte. Selber entscheiden zu können, wem erzähle ich was? Der besten Freundin erzähle ich ein bisschen was von mir und warum ich Pflegekind bin. Aber der Frau an der Supermarktkasse oder ich weiß es nicht, oder dem Lehrer, den ich nicht mag, dem erzähle ich da nichts, weil ich das nicht will und weil ich nicht, vielleicht auch nicht sicher bin, was mit meiner Geschichte passiert. Kontrolle über die Geschichte, ne?
Hm.
Und dazu eine Cover-Story. Jetzt sage ich Ihnen mal eine super gute Cover oder eine super gute Antwort, die ich von einem Pflegekind habe. Und dann denke ich immer, der sollte einen Euro kriegen, jedes Mal, wenn ich das erzähle und es toll ist. Der war Pflegekind, 12 Jahre alt, war eine Zeit lang in der Psychiatrie und hat sich überlegt, wenn er zurückkommt in die Schulklasse, will er jetzt auch nicht da anfangen erzählen, warum und wie und was. Und dann hat er sich Folgendes überlegt, wenn jemand fragt, warum warst denn du in der Klinik, ne? Das ist eine lange und komplizierte Geschichte. Punkt. Wenn dann noch gefragt wird, ja, warum warst du denn jetzt in der Klinik? Das ist eine lange und komplizierte Geschichte. Und das finde ich eine super Antwort, die passt auf alle möglichen Fragen. Ja, die geht auch für Erwachsene, für Pflegeeltern, wenn die gefragt werden von neugierigen Nachbarn, was ist denn mit eurem Pflegekind, was ist denn da mit der Mutter oder dem Vater, warum kann das sein? Das ist eine lange und komplizierte Geschichte.
Ja, und dann schalten die meisten ab und denken, die will ich gar nicht hören.
Genau.
Und die es hören wollen.
Oder sie merken, dass da eine Grenze gesetzt wird. Weil manchmal, die Leute fragen ja nicht unbedingt aus Böswilligkeit. Die sind neugierig und die sind vielleicht auch positiv neugierig. Manchmal erzählen mir Pflegeeltern, dass andere Leute sagen, oh, habt ihr ein Pflegekind? Das könnte ich ja nicht. Das impliziert gleich schon mal, es ist auch wieder was extra Besonderes. Also sich ein paar Antworten zu überlegen, damit man ein bisschen eine Bandbreite hat, finde ich gut. Und aufschreiben mit dem Kind oder üben mit dem Kind. Wirklich Situationen üben. Und das kann ich wiederum gut in Gruppen machen mit Kindern. Also wenn mehrere Pflegekinder zusammen sind, zu gucken, was gibt es da für Antworten.
Oh, spannend, ja. Ich dachte gerade, ich habe neulich noch mit einem Pflegevater ein Interview geführt, der dann auch häufig gesagt hat, die in der Vorbereitung waren, Pflegekind, habt ihr euch das gut überlegt? Und er das halt auch für sich übergriffig findet. Er hat das ja sehr witzig genommen und sagte, warum fragst du denn das? Ich frage doch auch keine Schwangere. Hör mal, hast du dir das gut überlegt? Und da an der Stelle wird das, glaube ich, ziemlich deutlich, dass gerade dieses Thema Pflegekind sehr viel Unwissenheit und auch ein bisschen Stigmatisierung drin ist. Und einige Fragen gestellt werden, die man in Anführungsstrichen in normalen Familien nicht stellen darf, weil man es einfach nicht kennt, glaube ich.
Manchmal ist es auch einfach übergriffig und frech. Und auch da könnte man, also kann man nur mal als Pflegeeltern überlegen, wenn man als Eltern gefragt wird, kann man auch, manchmal muss man auch deutlich eine Grenze setzen und muss sowas sagen. Wenn jemand sagt, was ist denn mit der Mutter oder mit der Familie, warum kann das Kind da nicht, ne? Warum ist das Pflegekind? Dann kann man auch sagen, also sie sind neugierig und so, kann man auch sagen, also über die Geschichte unseres Kindes reden wir in unserer Familie zum Beispiel. Ne? Oder sie werden verstehen, dass unser Kind entscheiden soll, was es von seiner Geschichte erzählt und dass ich das nicht mit Außenstehenden bespreche. Klar, manche Leute haben dann Fantasien, das ist jetzt extra speziell schwierig oder so, aber nur mal um klarzumachen, hier geht es um Lebensgeschichten. Und man kann nicht in drei Sätzen irgendwie sagen, ja, die Mutter ist suchtkrank und der Vater ist inhaftiert, ist alles viel zu privat, geht ja nicht jetzt Gott und die Welt was an. Also beim Kind, klar, keine Geheimnisse machen, aber nach außen auch dem Kind ein Vorbild sein, indem man zeigt, man darf sich abgrenzen. Und ein guter Satz ist auch nochmal fürs Kind, wenn es gefragt wird, ich möchte da nicht drüber reden. Das lernt man ja sonst nicht so als Kind. Da weiß man eigentlich, wenn mich jemand fragt, als Erwachsener gebe ich eine Antwort. Ja, aber ich möchte da nicht drüber reden. Ich möchte mit dir nicht drüber reden. Und das ist meins. Ja.
Ja, generell wichtig, Nein sagen zu können. So, ich glaube, auch insbesondere für Pflegekinder. Genau. Ich wollte jetzt noch auf dieses Thema kommen, neben warum bin ich ein Pflegekind, was was natürlich ein schwieriges Thema ist. Wie ist es denn bei den, Sie sagten eben, es gibt keine Sachen, die man nicht mit Kindern besprechen kann. Wenn beispielsweise klar ist, das Kind wurde körperlich, psychisch wirklich misshandelt oder das Kind ist durch einen sexuellen Übergriff entstanden, würde ich als erstes denken, mein Gott, das kann ich dem Kind doch gar nicht erklären. Das kann ich doch niemals sagen. Wie kann man es doch sprachfähig machen?
Also erstmal würde ich sagen, bitte immer dran denken, das Kind hat alles erlebt. Ein Kind, was misshandelt wurde oder Hunger gelitten hat, hat es erlebt. Und manchmal hat es Verhaltensweisen, die daraus resultieren. In der Traumapädagogik sagen wir, Psychoedukation ist wichtig, also die Geschichte des sogenannten guten Grundes zu sagen, weil du als kleines Kind nicht immer was zu essen gekriegt hast, wenn du Hunger hattest. Daher kommt, dass du heute ganz oft deine Sachen unterm Essen unterm Bett verstecken musst, bis es schimmelig wird. Das hilft dem Kind und entlastet es, dass es weiß, ich bin nicht komisch, sondern das ist eine Folge von dem, was ich erlebt habe. Das heißt, da haben wir schon viele Sachen, wo wir sagen können, man muss das auch Kindern sagen, in guten Worten, ja, ohne Angriffe oder ohne Verurteilung, aber man muss es auch Kindern sagen, weil sie haben es erlebt und es erklärt ihr Verhalten. Es erklärt ihnen selber ihr Verhalten, warum manches, sie mit manchem auch anecken. Wenn ich jetzt bei sowas bin wie FASD, wie fetale Alkoholspektrumstörung, ist es doch wichtig, dass wir sagen, weißt du, als du noch im Bauch von deiner Mama warst, da hat die Mama manchmal getrunken oder öfter getrunken oder sie war suchtkrank. Da müssen wir wieder ein bisschen was wissen, was war denn da? Man könnte sagen, ich glaube, die Mama hat nicht gewusst, dass das nicht gut ist für ein kleines Baby. So ist, ne? Also, und dann kann man sagen, und daher kommt, dass du heute beim Lernen manchmal Probleme hast und dass es dir schwerfällt, dir die Sachen zu merken. Also so kann man es erklären, um das Kind auch zu entlasten. Wo liegt die Verantwortung? Wenn es jetzt um Missbrauch geht, Entstehung durch Gewalt, brauche ich auch Kontextwissen dazu. Dann kann ich auch nochmal gucken. Beim kleinen Kind kann ich sagen, also kleine Kinder nehmen ja zum Beispiel an, dass Eltern sich lieben, um ein Kind zu kriegen. Oder dass man sich lieben muss, um ein Kind zu kriegen. Manche Kinder nehmen auch an, man muss verheiratet sein, um ein Kind zu kriegen. Aber ich glaube, es verändert sich gerade ein bisschen, ja. Und dann wäre schon mal ein erster Schritt zu sagen, deine Eltern waren kein Liebespaar. Ja. Oder zu sagen, deine Mama hatte es schwer mit dem Mann, der dein Papa geworden ist. Also, dass man da schon guckt, dass man nicht so ein Bild strickt von Eltern lieben sich, kriegen Kind und später muss man es quasi revidieren. Es war doch nicht ganz so. Das ist schwierig. Die Geschichten müssen von Anfang an stimmen. Und dann muss man im Einzelfall gucken, wie formuliere ich das jetzt? Und meistens hilft es, wenn man es möglichst kleinschrittig konkret macht. Also erklärt, deine Eltern waren noch sehr jung oder die Mama hat auf einer Party jemanden kennengelernt. Das ist jetzt die Frage, was es war. Das sind ja die Geschichten unterschiedlich, ja. Und dann könnte so eine Formulierung sein, sie ist zum Sex gezwungen worden. Das würde ich jetzt nicht mit einem Vierjährigen machen. Das ist dann eher was für so späteres Grundschulalter. Da muss man einfach im Einzelfall gucken, also oder Entwicklungsalter des Kindes auch. Wie formuliert man es? Und wenn es so eine Geschichte ist, wo es auch um Eltern als Täter in Anführungszeichen geht, dann ist ja immer auch eine Frage, die sich Kinder, nicht als kleines Kind, aber im Jugendalter stellen, was habe ich denn von dem, der da mein Papa ist? Ne? Habe ich da auch? Werde ich auch mal gewalttätig oder sowas? Und dann muss man diesen Teil noch thematisieren, dass man sagt, also zum einen vielleicht sagt, weißt du, das ist eine schwere Entstehungsgeschichte für ein Kind. Wir finden, du sollst die trotzdem wissen. Und eins ist klar, man ist als Kind nicht verurteilt dazu, Dinge zu wiederholen, die man erlebt hat. Oder dass man sagt, das ist nicht vererbbar. Dein Vater ist damit nicht auf die Welt gekommen. Das könnte schon so ein Punkt sein bei Gewalt, dass es schwer fällt. Also ich finde es auch schwer. Also ne, zu erklären, dass auch ein Mensch, der ein Mann, der der Frau Gewalt antut, wenn ein Kind durch Vergewaltigung entstanden ist, da trotzdem auch zu sagen, der hat auch noch andere Eigenschaften. Das ist ein Teil und der ist nicht in Ordnung, das muss man auch benennen. Aber es gibt auch anderes, weil wir können Menschen nicht darauf reduzieren auf eine Tat. Das wird fürs Kind dann schwieriger mit der Identitätsentwicklung. Und bei so schwierigen Sachen, Tötungsdelikt, Inzest, Vergewaltigung, sind es oft nur so diese plakativen, schwierigen Themen, die wir kennen, oder Sachverhalte, die wir kennen. Und dann wäre so der Auftrag zu gucken, was kann man noch erzählen dem Kind, damit es auch eine Geschichte mit einem Kontext wird. Man kann ganz schwierige Geschichten auch als Tiergeschichten verpacken. Die sind dann leichter für das Kind, weil es sich leichter distanzieren kann. Ne? Dann ist es eben nicht der kleine Paul, sondern das ist dann in der Tiergeschichte der Kater Peter oder sowas. Also nimmt man auch nicht denselben Namen. Also sowas kann man machen. Tiergeschichten helfen dem Kind, sich besser zu distanzieren, weil das Tier ist ein Tier und das bin nicht ich als Kind. Ja? Dazu unbedingt fachliche Unterstützung und Hilfe holen. Und es gibt den Begriff der Trauma-Erzählgeschichte. Die hat auch eine bestimmte Struktur. Also man sagt, es hat einen Anfang und dann gibt es diesen dramatischen sozusagen Höhepunkt und dann gibt es eine Rettung oder eine Heilung oder ein gutes Ende. Sehr gut ausgegangen. Auch dazu, ja, sich Unterstützung holen. Kann man auch nochmal gucken, gehört sowas, wenn es eine Traumatherapie sowieso gibt, gehört es da rein oder wer kann das machen? Aber es ist immer so, das ist die Geschichte des Kindes und es muss sich, also es muss sich damit auseinandersetzen und letztlich auch akzeptieren, dass es so ist. Und besser ist, man wächst damit da hinein oder damit auf und kann sich dieser Lebensgeschichte in seinem Tempo gut nähern, als dass man die ganze Zeit so ein Kokon ums Kind rum bastelt und irgendwann kommt die Eröffnung. Das ist schwierig. Also wenn man schon von vornherein weiß, meine Mutter hat es schwer mit meinem Vater oder meine Eltern hatten Erwachsenenprobleme, später darf ich da, erfahre ich das genauer. Also nicht alles verschieben, aber schon mal sagen, ne, was dann ist es leichter, damit auch klarzukommen. Und das ist ja keine Auseinandersetzung, wo man sagt, die ist dann beendet, sondern das ist ein Prozess. Und ob man sich dem nähern will, diesen schwierigen Teilen seiner Lebensgeschichte, kann ja jeder auch für sich selber mal gucken, wie ist es denn bei mir? Also jeder von uns hat auch in seiner Lebensgeschichte Themen, wo man eher unversöhnlich ist oder eher versöhnlich. Und es gibt da durchaus Menschen, die auch mit 50 noch mit ihren eigenen Eltern hadern. Für das, was nicht funktioniert hat, ja. Ich will das nicht bagatellisieren, ne? Also die Pflegekinder haben da meistens einfach noch mal mehr und tiefer gehende Themen. Nur wir können die nicht, es gehört mit dazu. Und wir können das Kind darin unterstützen, indem wir es darin begleiten. Und manchmal auch mit dem Kind ein bisschen mitweinen und sagen, ich hätte es mir für dich auch anders gewünscht. Ja? Und vielleicht kann man auch sagen, es hat einen schlechten Start gehabt oder das waren ungünstige Voraussetzungen oder das ist damals für deine Mama schwer gewesen. Und die andere Seite ist, es ist was Gutes draus entstanden, weil du bist ein toller Mensch. Das gehört ja auch immer dazu. Und du bist ein starker Mensch und man kann auch an so schwierigen Sachen wachsen. Also auch auf diese Seite nochmal zu gucken.
Das finde ich ganz wichtig und ich finde die Punkte, die Sie sagen, auch wirklich einleuchtend. Es gibt ja aber auch andere Denkrichtungen, die sagen, was früher war, war früher. Und das Kind, du bist jetzt in Sicherheit und du kannst hier ein komplett neues Leben anfangen. Und dann ist es doch besser, lass dann doch mal den Deckmantel des Schweigens erstmal drüber sein, weil du bist hier sicher und wir geben dir Schutz. Und dann haben vielleicht Pflegeeltern Angst vor Retraumatisierung, dass diese schweren Themen nochmal aufgerissen werden. Warum muss das denn sein? Was würden Sie denen sagen?
Denen würde ich sagen, dass man das nicht wegstecken kann. Ich glaube, wir haben das in der Forschung hinreichend bewiesen, sowohl bei den Kriegskindern und Kriegsengeln über transgenerationale Traumatisierung oder transgenerationale Weitergabe. Wenn man über ein Trauma nicht spricht, wenn das ein Tabuthema ist in Familien, das wissen wir von Holocaust-Überlebenden, das wissen wir auch von den Kriegskindern hier bei uns in Deutschland, dann kommt es an einer anderen Stelle, ploppt es hoch. Also man kann es nicht verdrängen oder unterdrücken. Und ich plädiere stark davor, dem einen Raum zu geben, dass es integriert werden kann ins Leben. Dann muss ich auch nicht immer die Angst haben, das ploppt irgendwo unkontrollierbar auf. Ja? Weil das ist ja die Angst, die wir haben. Retraumatisierung, irgendein Trigger wird gesetzt und dann ploppt was auf und ich kann es nicht steuern. Wenn ich die Geschichte des Kindes in eine Lebenserzählung fasse, in ein Narrativ und das sortiere, strukturiere und ordne, dann kann ich sowas auch ablegen. Also ist das klar, da habe ich das in dem Buch drin, das Buch kann ich auf die Seite stellen, gucke ich mir an, wenn ich da Lust habe oder auch nicht. Und dann habe ich nicht immer so eine, so eine Büchse der Pandora, die sich öffnen kann und ich weiß gar nicht, was kommt da raus. Also ich helfe dem Kind, seine Lebensgeschichte, Lebensgeschichte handhabbar zu machen und nehme damit auch die Angst. Da ist ja noch irgendwas, das wabert so darum und irgendwann weiß ich nicht genau, ob ich da mal hingucke, in den tiefen Keller steige und danach suche. Ich würde die Pflegeeltern sehr ermutigen wollen, sich zur Verfügung zu stellen. Die müssen keine Trauma-Experten sein. Also dafür gibt es Traumatherapie und gibt es Fachberatung und sowas. Also das müssen die ja gar nicht selber machen. Und die dürfen auch gerne sagen, ich habe da Respekt vor, ich traue mich da nicht dran. Was sie aber machen können, und das machen sie auch, ist im Alltag sich zur Verfügung stellen und zu sagen, ja, das ist kein Tabuthema, das muss man nicht nach hinten schieben. Dass deine Geschichte, deine Lebensumstände gehören zum Familienleben mit dazu. Das ist das, was du mitbringst. Und das darf hier ein Thema sein. Da darf man hier auch Fragen stellen und das muss man nicht in eine Kiste irgendwie packen.
Und auch wenn es schwere Themen sind, die vielleicht es dauert, bis man's gut verarbeiten kann, bis man auch als Familie ein gutes oder als Pflegeeltern gute Worte wirklich gefunden hat. Es ist ja wahrscheinlich für die Beziehung von Pflegeeltern zum Pflegekind und andersrum wahrscheinlich elementar wichtig, dass sie wissen, die sind immer zu mir ehrlich und authentisch gewesen.
Auch eine Rückmeldung übrigens von Pflegekindern. Habe ich jetzt gerade Projekt Jugendhilfe nachgefragt. Im Januar ein Kompetenzzentrum Pflegekinder mit heute Erwachsenen oder Jugendlichen und erwachsenen Pflegekindern. Ein wichtiger Punkt. Meine Pflegeeltern waren immer ehrlich zu mir. Und sie haben es ausgehalten. Ich glaube, das ist nochmal eine wichtige Botschaft, die ich dem Kind vermittle. Ich halte das aus. Ich halte deine Geschichte aus. Ich weiß, du hast Schwieriges erlebt. Ganz andere Sachen, wie ich die kenne, so als Pflegeeltern. Ne? Ich halte das aus. Das ist sagbar. Da darf man drüber sprechen. Und ich halte das mit dir aus. Das Traurige, das Schwere, aber auch das andere natürlich. Ich halte es mit dir aus. Steht es mit dir durch?
Frau Latscher, ich bin am Ende mit meinen Fragen. Jetzt tun wir es mal so, wie es in einem großen anderen Podcast immer ist. Der erzählt, dass er am Potsdamer Platz eine Werbetafel hat, wo ein Satz stehen kann. Ich bin jetzt hier gerade in Münster und wenn ich jetzt hier gleich nach Hause fahre und eine Werbetafel sehe vom Netzwerk Pflegefamilie, aber Frau Latscher hat das Zitat, was da drauf stehen darf. Welches wäre das?
Eins von Ingeborg Bachmann. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar.
Vielen, vielen Dank. Das machen wir so.
Wir fallen ja noch ein paar andere ein, aber ich glaube, das klingt schon am besten, ja.
Der genau. Passt auf jeden Fall super. Das war das Interview mit Birgit Latscher. Viele Gedanken daraus gingen mir nach und ich habe wirklich einiges mitnehmen können. Besonders der Gedanke, dass es eigentlich nichts gibt, was man nicht besprechen kann und wie viel Wahrheit Kinder tatsächlich verarbeiten können, hat mich tief beeindruckt. Wie ging es euch damit? Feedback zur Sendung gerne auf unserem Instagram-Kanal oder via Mail an s.suk, das schreibt man suuck@vse-nrw.de. Zum Schluss möchte ich euch noch zwei Buchempfehlungen mitgeben. Einmal Viele Eltern für Mia, ein Bilderbuch für jüngere Pflegekinder vom Kompetenzzentrum Pflegekinder und das zweite Buch Herzwurzeln von Shirin Hohmeier und Irmela Wiemann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.